ARD Sounds.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Und wie heißt der Gast?
Stefanie Eckert.
Geburtstag.
1. Februar 1980.
Geburtsort.
In Ost-Berlin.
Hauptstadt der DDR, hat man damals gesagt. Profession.
Ich bin Vorstand der DEFA-Stiftung. Seit 2020 tatsächlich schon.
Schon 6 Jahre wieder. Gut, dass Sie 25 Jahre jetzt für die DEFA arbeiten. Sie können irgendwann mal ein Buch schreiben. Ich und die DEFA.
Ich und die DEFA-Stiftung, von Anfang bis Ende.
Genau. Aufzucht und Pflege, was treibt Sie an?
Mich motivieren eigentlich Menschen. Also wenn ich bemerke, dass durch meine bzw. unsere Arbeit andere Menschen glücklich sind oder einen Erkenntnisgewinn haben oder anfangen, miteinander ins Gespräch zu kommen, das treibt mich an.
Müssen die glücklich werden oder können die auch unglücklich werden?
Schön wäre es, wenn sie glücklich werden.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Immer in Berlin.
Aber Berlin hat sich doch so schrecklich verändert.
Ja, das ist ganz schrecklich, aber es ist trotzdem so, dass selbst wenn ich in diesem unpersönlichen Hauptbahnhof ankomme aus dem Urlaub, denke ich so, zu Hause.
Eine unverbesserliche Berlinerin.
Ganz genau.
Welche Musik hat Sie berührt?
Ich mag eigentlich ganz verschiedene Musikstile, also von Hip-Hop über guten Techno oder Singer-Songwriter-Musik. Und wirklich berührt hat mich als letztes die Musik aus dem Film In die Sonne schauen von Mascha Schelinski.
Ein Hammerfilm. Ein
wahnsinnig guter Film, der mich wirklich in Bann gezogen hat. Und das Lied hat mich auch in Bann gezogen, und zwar Stranger von Anna von Hauswolf, eine schwedische Liedermacherin, die ich vorher auch nicht kannte.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Eigentlich Die Töchter des Zauberers von Annette Seemann. Das ist eine Biografie über die drei Töchter
von Thomas Mann.
Ah, ja. Und das ist prosaisch erzählt, auch wenn es eigentlich eine biografische Geschichte ist.
Ich erinnere mich an eine Dokumentation mit der jüngsten Tochter, also die Elisabeth, letzte Überlebende, ja. die auch ganz, ganz toll und freundlich und distanziert erzählt hat über das, was sie erlebt hat. Finde ich sehr bemerkenswert.
Und alle drei Töchter haben eigentlich ganz unterschiedliche Biografien und auch Beziehungen zu ihrem Vater und auch zu ihrer Mutter im Übrigen gehabt. Und das wird in dem Buch erzählt, und zwar so spannend, das ist eigentlich ein Roman über das 20. Jahrhundert.
Wie beginnt Ihr Tag, Frau Eckert?
Ja, ich versuche mit ganz viel guter Laune um 6.30 Uhr die Kinder zu wecken, Frühstück für alle zu machen, und dann verlassen wir so gegen 7.30 Uhr gemeinsam das Haus in die Schule oder aber zur Arbeit.
Hören Sie früh Radio eigentlich?
Das Radio läuft manchmal mit, manchmal auch einfach nur eine Playlist, aber ich unterhalte mich auch gerne, je nachdem, wie die Stimmung gerade ist.
Vielleicht haben Sie im Moment auch weniger Zeit denn je. 80 Jahre DEFA, die Feierlichkeiten, wirklich toller Anlass, wirklich prominent auf das zu gucken, was in der DEFA geleistet wurde in diesen langen Jahrzehnten, hat länger bestanden als die DDR. 46 bis
92.
Und was sind da jetzt die neuesten Erkenntnisse eigentlich zur DEFA? Was würden Sie heute sagen, 2026, zum 80. Geburtstag? Und das übrigens war die DEFA.
Das war die DEFA. Das ist eine ganz schwere Frage, weil man die DEFA ja aus so vielen verschiedenen Perspektiven betrachten könnte. Man könnte sozusagen jetzt von heute darauf gucken, also quasi den Blick zurück. Man könnte aber auch sich die Anfangszeit anschauen und sagen, was wollten die Gründer eigentlich, die Gründungsväter, und es waren alles Männer, und was ist daraus geworden? Man könnte aber auch schauen, was ist technologisch passiert, was ist inhaltlich ästhetisch in diesen 40 Jahren des Bestehens der DEFA passiert, in welchen Studios im Spiel Film, im Doc-Film, im Trickfilm. Also es ist einfach ein unglaublich breiter Filmschatz, der dort existiert und der uns etwas aussagt über ein Land, was nicht mehr existiert. Und das ist das Spannende, was auch für jeden heutigen Zuschauer so interessant ist, dass man einen Einblick in das Denken und das Leben über ein Land erfährt, das einfach nicht mehr existiert.
Und das wird international auch geschätzt, diese Möglichkeit, nehme ich an?
Das wird nicht nur in Deutschland geschätzt, sondern tatsächlich ist der DEFA-Filmbestand wie so ein Einblick in so ein soziales Experiment wird das angesehen im Ausland. Ja, es gab dieses kleine Land DDR, da hat man den Sozialismus ausprobiert und da sind viele Filme darüber entstanden und entsprechend kann man sich in anderen Ländern, es gibt jetzt Retrospektiven in Chile, in USA, in Japan und die Leute schauen sich die Filme an und überlegen sich, was ist in diesem exotischen Land eigentlich passiert.
750 Spielfilme, Langspielfilme etwa, 50 kürzere, insgesamt 12.000 Produktionen,
genau.
Also inklusive Wochenschau, inklusive Dokumentation, inklusive Trickfilme. Diese 750 oder 800 Spielfilme, haben Sie die alle schon gesehen?
Auf gar keinen Fall. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das tatsächlich schaffe. Ich versuche natürlich immer möglichst viele Filme zu sehen, am liebsten im Kino. Die Filme sind fürs Kino gemacht worden, sie funktionieren am besten auf der Leinwand. Und deshalb probiere ich schon, wenn wir die Filme bei bestimmten Veranstaltungen zeigen, auch vor Ort zu sein. Gelingt mir leider nicht immer. Ansonsten, ich sichte. Ich würde sagen, ich habe noch nicht mal die Hälfte gesehen.
Na, immerhin. Es sind ja wahrscheinlich dann doch auch nicht alle wirklich sehenswert, oder?
Es ist wie überall, würde ich sagen, es gibt mehr mittelmäßige Filme als Meisterwerke. Die Meisterwerke sollte man unbedingt im Kino sehen, aber auch die mittelmäßigen Filme erzählen einem etwas übers Land und man gewinnt. Einerseits wird man vielleicht erinnert an Dinge, an die man sich selbst noch erinnern kann, wenn man in dem Land aufgewachsen ist, oder man erfährt Neuigkeiten, die einem völlig fremd sind.
Haben Sie ein Meisterwerk entdeckt, was keiner kannte oder keiner auf dem Schirm hatte?
Ja, tatsächlich. Das ist der Film Erster Verlust von Maxim Dessau und Peter Badl.
Und wann ist der?
Der ist aus dem Jahr 1989-90 und Er ist sozusagen in diesem Jahr ins Kino gekommen und zwar im Oktober 1990. Da wollte ihn keiner mehr sehen.
Hat keiner Geld für ausgegeben.
Und das Film ist ein visuelles und inhaltlich ästhetisches Meisterwerk. Ich habe den erst vor drei Jahren auf der Leinwand auf 35 mm gesehen und wusste, den Film müssen wir digital restaurieren und wir müssen es schaffen, dass der Film damit dann auch wieder in die Kinos kommt, weil mich hat der Film umgehauen.
Und, haben Sie schon Interesse wecken können?
Der Film liegt jetzt endlich restauriert vor. Wir haben das gemeinsam mit dem Regisseur und dem Kameramann umgesetzt. Die waren dabei, als wir die Farbkorrektur umgesetzt haben. Und jetzt sind wir gerade dabei, den Film einerseits bei Festivals einzureichen. Wenn das nicht funktioniert, werden wir ihn in jedem Fall in den Kinos zeigen.
Oder Sie sagen nochmal Bescheid bei den Sendeanstalten. Übrigens, könnte man sehr, sehr schön machen zum 80. Geburtstag, den wir übrigens auch gerade feiern.
Ganz genau.
Funktioniert das oder ist die Planung einfach zu langfristig, dass man den jetzt noch aktuell reinhebt ins Programm?
Bei den Sendern könnte man für den Herbst sicherlich es schaffen, den Film nochmal unterzubringen. Also so in den Abständen müsste man schon denken, dass man mindestens ein halbes Jahr Vorlauf hat.
Sie haben die Restaurierung angesprochen. Digitalisierung ist auch ein Thema. Wie weit ist man denn da insgesamt? Und wie lange wird es noch dauern, bis Sie sagen, okay, es ist alles restauriert? Das kann jetzt erstmal sicher gelagert werden im Bundesarchiv. Und darüber hinaus steht alles zur Verfügung. Wer etwas spielen will, kann es in digitaler Form bekommen.
Ich glaube, unser Anspruch muss es gar nicht sein, alles digital vorzuhalten. Es geht aber darum, einerseits die Materialien, die konservatorisch gesichert werden müssen, digital nachhaltig zu scannen und vorzuhalten und möglichst viele Filme zugänglich zu machen. Und zwar die Filme, die mittelmäßig über das Mittelmaß hinausgehen, die einfach zugänglich sein müssen. Und wir sind momentan bei den Spielfilmen im DEFA-Bereich bei knapp 300 Filmen, die digital vorliegen. Bei den Animationsfilmen so um die 150, im Dokumentarfilm sind es vielleicht auch um die 150 Filme. Da ist noch viel Luft nach oben. Und ich gehe davon aus, dass wenn das Förderprogramm Filmerbe, welches für die Finanzierung der Digitalisierung des deutschen Filmerbes zuständig ist, weiterhin mit guten Mitteln gefördert wird, dann könnten wir es schaffen, bis 2040, würde ich jetzt mal sagen, einen Großteil des Filmerbes digital gesichert zu haben. Es ist eine lange Aufgabe, das weiß ich selbst. Man muss einen langen Atem haben, aber es geht eben um das deutsche Filmerbe.
Man muss aber auch noch ein bisschen was Neues präsentieren können zum 100. Geburtstag der DEFA. Von daher, und das ist 20 Jahre, von daher, wenn Sie bis dahin fertig sind, reicht's auch. Sie haben gesagt, wenn die Filmerbefördermittel weiter fließen, im Moment gibt es da ein kleines Problem, denn sie wurden halbiert.
Ganz genau, die wurden letztes Jahr halbiert.
Es gab übrigens noch von Claudia Roth, nicht, dass jemand denkt, der Weimar, der macht hier nur Mist.
Ja, tatsächlich, es war noch eine Entscheidung der alten BKM und es war ein Förderprogramm, das wurde 2019 aufgelegt und es sollte für die nächsten 10 Jahre erstmal 10 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung stellen und zwar für alle Filmerbeinstitutionen, nicht nur für die DEFA-Stiftung. Es gibt die Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung, die Deutsche Kinemathek, das DFF in Frankfurt am Main. Es gibt aber auch viele private Produzenten und Produzentinnen, die auch dort Gelder beantragen können, um ihre Filme zu digitalisieren, sei es jetzt Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder Filme oder auch ein Film wie Momo oder Die unendliche Geschichte. Auch das gehört inzwischen zum deutschen Filmerbe. Und man konnte sich sozusagen auf diese oder kann auch immer noch sich auf diese Gelder bewerben. Das machen wir auch. Allerdings gab es dann letztes Jahr den Einschnitt, dass nur noch 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Und zwar vom Bund, den Ländern und der FFA. Und der Bund hat damit angefangen, die Gelder zu reduzieren.
FFA ist Filmförderanstalt.
Ist die Filmförderanstalt, genau. Der Bund ist von 3,3 auf 2,2 Millionen Euro runtergegangen. Daraufhin haben die Länder gesagt, na gut, wenn der Bund reduziert, dann müssen wir vielleicht auch gar nicht weiter finanzieren. Und einige Länder sind sozusagen aus dieser Vereinbarung ausgetreten, fördern gar nicht mehr weiter, unter anderem auch das Land Sachsen-Anhalt. Und die FFA, die Filmförderungsanstalt, hat ihren Beitrag ebenfalls gesenkt. Und wir sind jetzt dabei, darauf aufmerksam zu machen, dass das passiert, weil das Filmerbe hat keine ganz große Lobby, sondern ist immer so ein bisschen das letzte Element im Bereich der Filmproduktion. Am Ende wird jede Filmproduktion zum Filmerbe und hat deswegen eben nicht diese Lobby wie die großen Filmproduktionen. Wir machen jetzt darauf aufmerksam, dass man das Filmerbe weiter erhalten muss und dazu gehört die Digitalisierung, dazu gehört, dass diese Förderung auf dem Level von 10 Millionen aufrechterhalten bleiben sollte und dass die Förderung nicht 2028 ausläuft.
Beim Thema Digitalisierung sind Sie natürlich bei Wolfram Weimer wieder vollkommen richtig, denn er hat ja den Erweiterungsbau für die Deutsche Bücherei in Frage gestellt, weil man ja alles digitalisieren könnte und nicht jedes Buch auch körperlich und haptisch einlagern muss in Frankfurt am Main und in Leipzig. Aber das nur am Rande. Ich mache mir gerade noch ein paar Sorgen um die Einnahmen der DEFA-Stiftung. Denn in den zurückliegenden Jahrzehnten waren sicherlich DVD-Produktionen und Ausgaben ziemlich wichtig und wurden auch genommen. Aber ich glaube, die DVD-Verkäufe, die kann man jetzt so an ein paar Händen abzählen.
Ja, das ist eher marginal, was da noch bei uns ankommt. Es ist auch so, dass die DEFA-Stiftung ist eine private Stiftung. Das heißt, wir werden ausschließlich finanziert aus den Einnahmen der Filme. Also wenn DEFA-Filme im Fernsehen laufen, wenn sie als DVD verkauft werden oder online gestreamt werden, dann verdienen wir Geld und dann können wir dieses Geld nutzen, um Filme zu digitalisieren, um Publikationen zu unterstützen, um unsere Datenbank zu erweitern, um möglichst viele Informationen bereitzuhalten, um für dieses Filmschaffen und vor allem auch die Filme zu kontextualisieren, sie inhaltlich aufzuarbeiten und einzuordnen, was immer wichtiger wird für Generationen, die nicht mehr aus der DDR kommen.
Ich habe viele, viele Begegnungen gehabt mit Menschen, die man als DDR-Schauspieler bezeichnen könnte, also die auch in Filmen gespielt haben. Und ich habe immer gedacht, boah, was soll ich denn mit denen reden? Ich kenne die Filme nicht, ich habe sie auf den Theaterbühnen nicht gesehen. Schade, schade, schade. Manchmal habe ich dann eine DVD ergattert. Heute hätte ich natürlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, denn heute gibt es, wusste ich überhaupt nicht, DEFA-TV. Ich weiß auch bis jetzt, Sie werden es mir gleich erklären, nicht, was ein Fast-Channel ist, keine Ahnung. Okay, dann gibt es einen YouTube-Kanal, DEFA-Filmwelt. Ja, und Kinos, leidenschaftliche, tolle Programmkinos, die sich auch um das Filmerbe kümmern. Erstmal DEFA-TV, was ist dieser Fast-Channel und wie wird er nachgefragt?
DEFA-TV ist eigentlich wie ein Sender, also wie es ist lineares Programm. Man stellt den Sender DEFA-TV ein, das kann man auf jedem neueren Fernseher machen.
So kostenlos.
Kostenlos. Oh. Man hat ja so verschiedene Buttons, ich sag jetzt mal Netflix und daneben hat man vielleicht die MDR-ARD-Mediathek und dann kann man noch den Button DEFA-TV sich einstellen, einfach über die Suchleiste. Und dann kann man dort DEFA-linear schauen. Es ist ein monatlich wechselndes Programm, so dass vormittags meistens Trickfilme laufen, dann kommen vielleicht Kinderfilme, dann wird es eher dramatischer oder komödienhaft. Und wir haben für diesen Monat den Sender DEFA TV so gestaltet, dass man sieht, welche Filme kann man eigentlich schauen, wenn man auf die letzten 6 Jahre der Digitalisierung zurückschaut. Also welche Filme haben wir in den letzten 6 Jahren digitalisiert im Rahmen dieses Förderprogramms und warum ist es so wichtig, dass weiter gefördert wird, nämlich um diese Plattform zu schaffen, um diese Vielfalt zu haben an Filmen. Also DEFA TV ist wirklich einfach zu finden, wenn man den entsprechenden Fernseher hat. Es gibt auch sowas wie bei Amazon Prime gibt es auch Live-Fernsehen. Da werden dann ganz viele von diesen Sendern, diesen Fast-Channels angeboten, wo jeweils eben lineares Programm funktioniert. Und DEFA TV ist einer der erfolgreichsten deutschen Sender in diesem Bereich. Mhm. Wird ziemlich gut nachgefragt und funktioniert einfach so, dass man nicht mehr suchen muss, wie so oft sonst in dieser digitalen Welt, dass man sich immer überlegen muss, welchen Film will ich denn jetzt gucken und man scrollt und scrollt und findet nichts und bei DEFA TV schaltet man einfach ein und man guckt, was gerade läuft.
Und die DEFA Filmwelt, der YouTube-Kanal, ist auch kostenfrei?
Die DEFA Filmwelt ist auch kostenfrei. Wir nennen das immer so ein bisschen unser Schaufenster. Dort präsentieren wir ganz viele verschiedene Filme. Man kann sich durchsuchen, ob man gerade einen Trickfilm gucken möchte oder einen Dokumentarfilm zu irgendeinem Thema. Man kann aber auch gucken, möchte man lieber ein Drama sehen, möchte man Komödien oder einen bestimmten Schauspieler, eine bestimmte Schauspielerin. Und dort kann man sich die Filme anschauen. Beide Programme sind davon geprägt, dass es immer mal Werbeunterbrechungen gibt. Das ist natürlich das Finanzierungsmodell, was dahinter steht. Das ist unsere Einnahmequelle im Online-Bereich.
MDR Kultur trifft. Zum 80. Geburtstag der DEFA den Vorstand, die Vorständin der DEFA-Stiftung, Stefanie Eckert. Und Sie hatten in die Sonne schauen den Film angesprochen und den Song von der Schwedin Anna von Hauswolf, die ich jetzt auch nicht präsent gehabt hätte. Aber wir haben den rausgesucht. Wir können noch ein bisschen reden, denn in den ersten 55 Sekunden passiert so wenig, dass das vorzugsweise mit Filmbildern funktioniert. Im Radio eher ganz, ganz schwierig. Aber eine irre Akustik auf jeden Fall schon mal.
Ganz laut schalten muss man den Song und dann wird man in den Bann gezogen.
Okay, am besten also jetzt, wenn Sie einen Kopfhörer zu Hause parat haben oder sowieso schon die Earphones im Öhrchen, dann werden Sie viel Freude haben. An Anna von Hauswolf und dem Song Stranger. 20 Sekunden noch, dann fängt sie an zu singen. In die Sonne schauen. Der Film, der Stefanie Eckert extrem begeistert und beeindruckt hat.
Beneath the stars.
Hauswolf mit dem Titel Stranger, gewünscht von Stefanie Eckert, zu Gast bei MDR Kultur trifft, Vorstand der DEFA-Stiftung zum 80. Geburtstag der DEFA.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Stefanie Eckert, Vorstand der DEFA-Stiftung. Haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ein Vorbild, wenn dann nur eine persönliche Anekdote vielleicht. Jetzt kein generelles Vorbild im Sinne von so eine Person, die im Zeitgeschehen steht und an der ich mich orientiere, sondern wenn, dann sage ich da eigentlich immer ganz gerne meine Oma, die den Krieg miterlebt hat, die geflüchtet ist, die dann 4 Kinder großgezogen hat, unter widrigsten Umständen und zur Selbstständigkeit erzogen hat. Alles tolle Kinder geworden, eine davon meine Mama. Und die mir vieles mitgegeben hat, was so meine Weltsicht geprägt hat.
Wie lange haben Sie die noch erlebt? Wie alt waren Sie, als sie gestorben ist?
Sie ist 2010 gestorben, da war ich 30.
Die Großmutter aus der Ukraine, ist die das?
Ja, tatsächlich, das ist sie, genau. Die ihre ersten 6 Lebensjahre in der Ukraine verbracht und als Deutsche damals in einem kleinen Dorf. Und dann 1938, als der Hitler-Stalin-Pakt abgeschlossen wurde, mussten sie ihr Dorf verlassen und sind dann gen Westen gezogen nach und nach, waren dann irgendwann Flüchtlingstreck und sind dann irgendwann in Brandenburg gelandet.
Über diese Geschichte und Geschichten haben Sie mit ihr sprechen können? Hat sie erzählt?
Sie hat viel erzählt. Sie hat viel auch vom Krieg erzählt. Sie hat auch viel von der Fluchterfahrung erzählt. Davon, wie sie ihre eigene Großmutter nicht beerdigen konnte, weil sie gestorben ist auf dem Treck. Und der Boden war so hart gefroren, dass sie sie einfach nur am Straßenrand liegen lassen mussten. Das sind Geschichten gewesen, die hat sie mir eigentlich erzählt, als ich noch ein Kind war. Und das hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Diese Furcht, diese Ängste vor dem Krieg und dieses Warnen, dass nie wieder Krieg sein darf. Und diese Sehnsucht auch nach Frieden. Und ich kann mich auch an ein Erlebnis besonders erinnern. Das war 1990, 91. Da waren meine Eltern gerade im Urlaub. Es war der 2. Golfkrieg, den wir schon sehr bewusst miterlebt haben. Und sie hat mich morgens irgendwann geweckt, meine Oma hat auf uns aufgepasst, hat mich geweckt mit den Worten, der Krieg ist vorbei. Das konnte ich natürlich gar nicht so richtig zuordnen, ich war 11 Jahre alt. Aber es war so eine Intensität, diese Freude darüber, dass dieser 2. Golfkrieg beendet ist. Wie auch immer, auf jeden Fall ist der Krieg vorbei. Und diese Sehnsucht, die hat sich halt immer wieder auch in ihren Gesprächen wiedergespiegelt.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Ich bin ja im Prenzlauer Berg zur Schule gegangen und hatte dort einen wahnsinnig tollen Deutschlehrer im Deutschleistungskurs. Der hat es geschafft, uns Literatur nahe zu bringen, obwohl wir gerade vielleicht auch in der Phase waren, wo uns Literatur gar nicht so sehr interessiert hat. Und ich kann mich zum Beispiel ziemlich gut erinnern, wie er uns mal die Aufgabe gestellt hat, zu beschreiben, was passieren würde, wenn Eichendorffs Taugenichts zu uns ins Klassenzimmer kommt. Was passiert dann? Überlegt mal, schreibt auf. Und das war so genial und es sind so viele verschiedene kreative Geschichten daraus.
Wissen Sie, was Sie damals da geschrieben haben?
Ich glaube, ich habe sowas geschrieben, der Taugenichts kommt rein, er springt auf den Tisch, er holt seine Geige raus und spielt und er motiviert uns alle mitzutanzen.
Schöne Idee. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Eigentlich immer, wenn ich in geselliger Runde bin. In geselliger Runde, die darf nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man vertiefende Gespräche dabei hat. Am besten über Filme oder über kulturelle Ereignisse, die man so als letztes erlebt hat.
Was ist denn nicht zu groß und nicht zu klein? 10 Leute? 20?
Ich glaube, 10 ist eine gute Größe.
10 ist eine gute Größe. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, mit Ihnen dann so einen Abend, wo Sie eine Filmeinführung machen. Weil Sie ja relativ viele Filme kennen.
Ja, sowas passiert tatsächlich häufiger auch bei uns zu Hause. Ich wohne in einem genossenschaftlichen Mehrgenerationenhaus und wir haben dort auch einen Gemeinschaftsraum mit Beamer. Und regelmäßig oder eher unregelmäßig finden dort auch Filmveranstaltungen statt, wo immer mal jemand aus dem Haus einen Film einführt und am Anfang darüber redet. Und anschließend passiert das oft genug, dass man lange noch zusammensitzt und über den Film redet oder anschließend natürlich über 1000 andere Sachen.
Boah, schade, dass wir nicht über den Wohnungsmarkt in Berlin sprechen können, wenn Sie in einem genossenschaftlichen Mehrgenerationenhaus leben. Ich glaube, an dem Thema hätten wir auch viel Freude und natürlich würden wir auch Tränen vergießen, weil es ist einfach so bitter und traurig für viele. Mhm. Woran glauben Sie?
Ja, das ist auch eine schwierige Frage.
Sind Sie religiös irgendwie so ein bisschen angeprägt? Vielleicht von der Großmutter sogar? Ich weiß es nicht.
Ja, ich habe viel Religion mitbekommen in meiner Kindheit und Jugend, aber sie hat mich tatsächlich nicht in dem Sinne geprägt, dass ich gläubig bin, sondern da bin ich dann auch viel zu pragmatisch in meinem Inneren. Und an was ich glaube, ist ja viel zu oft so an das Gute im Menschen. Und ich sage ganz bewusst viel zu oft.
Denn?
Man wird auch oft enttäuscht.
Und Sie machen es aber trotzdem?
Ich mache es trotzdem. Das ist, glaube ich, meine mir innewohnende Naivität. Und aber gerade so im Bereich des dienstlichen Austauschs, wo ich dann auch immer mit einer gewissen Offenheit auf die Menschen zugehe, habe ich dann doch schon in der Vergangenheit erfahren müssen, auch im kulturellen Bereich, dass dieses Thema strategische Bekanntschaften eine gewisse Relevanz hat, die mir aber gar nicht liegt.
Aber wenn Sie nicht mehr an das Gute im Menschen glauben, sondern denken, der Mensch ist eigentlich schlecht, dann werden Sie ja bitter und hässlich.
Ja, das will ich ja auch
nicht. Das fällt ja auf einen selbst zurück.
Deshalb weiterhin einfach ans Gute glauben.
Also man vermeidet Enttäuschungen, aber man verhindert auch freudige Überraschungen. Ja. Denn die gibt es ja dann auch immer wieder. Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Ja, wenn es sinnvoll ist, fällt mir eigentlich beides leicht. Also wenn man merkt, man beginnt mit einer sinnvollen Aufgabe, die einen weiterbringt, fällt mir das wahnsinnig leicht, damit anzufangen. Und ich kann aber auch diesen Punkt abschätzen, dass bis zu diesem Punkt und nicht weiter, hier hören wir auf. Das ist ja eine Entscheidung, die ich ganz oft treffen muss. Und die natürlich immer mit Abwägungen beginnt, aber am Ende muss eine Entscheidung getroffen werden und das kann ich ganz gut.
Und Sie sind ein sehr konstanter Mensch. Also weitermachen ist auch eine Kategorie, die Sie beherrschen. Zumindest bei der DEFA. Denn ich frage mich natürlich schon, ein Mensch, 1980 geboren, steigt 2001 als Praktikantin bei der DEFA-Stiftung ein und bleibt, obwohl ihr die Welt offen steht. Sie haben in den USA sogar Schule, Highschool gemacht und sicherlich viele, viele Impulse, viele, viele Ideen gehabt. Und dann bleiben Sie 25 Jahre bei der DEFA-Stiftung. Ist das so ein interessanter Laden?
Ja, das ist es tatsächlich und das ist vor allem ein Laden, der mich überzeugt. Also man schafft etwas und man arbeitet Vergangenheit auf und schafft aber auch für die Zukunft etwas Gutes. Das klingt wie so ein doofer Spruch, aber das ist es eben tatsächlich. Und damit habe ich so eine innere Ruhe in mir, die es bringt und mich selbst auch motiviert, diese Arbeit zu machen, so intensiv sie auch manchmal sein mag, habe ich immer das Gefühl, wir können andere Menschen damit erreichen und wir können sie dazu bringen, nachzudenken, über ihr Leben nachzudenken, aber auch sie zu erfreuen, zu unterhalten. Und das macht mich einfach glücklich und deshalb macht es auch Spaß, die Arbeit zu machen.
Wenn man sich jeden Tag sagen kann, ich tue etwas Sinnvolles, dann ist das verdammt viel.
Dann ist das sehr erfüllend, ja.
Aber es war Ihnen ja nicht in die Wiege gelegt. Nehme ich an. Die Eltern, wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Großmutter viel auf die Kinder aufgepasst hat. Sie haben eine Schwester?
Eine Schwester, zwei Schwestern habe ich.
Zwei Schwestern. Mhm. Und die Eltern, was haben die beruflich gemacht, dass die mal unterwegs waren?
Nein, die waren nicht so oft unterwegs, das wäre jetzt gelogen. Sie haben nur manchmal auch für sich selbst Urlaub gemacht und das ist ganz gesund. Die waren aber überhaupt nicht im kulturellen Bereich tätig, sondern im Bereich EDV, wie man so schön sagt, also im technischen Bereich, auch schon zu DDR-Zeiten, haben sie im Rechenzentrum gearbeitet. Also ich bin auch schon sehr früh mit den ganzen technischen Neuerungen, die es immer schon so gab, aufgewachsen. Daher fällt mir dieser Bereich Digitalisierung, glaube ich, auch relativ einfach und ich kann auch mit diesen verschiedenen Fachbegriffen ganz gut umgehen. Aber gleichzeitig war mein Vater immer schon sehr belesen. Wir haben in unserem Flur und in unserem Wohnzimmer Regale voller Bücher. Wir haben als Kinder immer so ein Spiel daraus gemacht und haben irgendein Buch rausgesucht, den Titel aufgeschrieben und ihm dann den Zettel hingelegt. Und er musste sagen, wo steht das Buch? Weil es waren eigentlich tausende von Büchern und wir konnten uns nicht vorstellen, dass er das wiederfindet. Aber es war für ihn natürlich ein leichtes, weil er das alles so in seinem System für sich abgespeichert hat, wo welches auch Mini-Buch steht. Und wir sind als Kinder früh gezwungen worden, ins Museum zu gehen. Waren oft auch immer in Theatern und aber auch im Kino. Also es gab ein gewisses kulturelles Hintergrundwissen, was immer so mitgeplätschert ist. Und das Thema Film und Kino, das habe ich mir aber eigentlich selbst angeeignet.
Genau, und das finde ich erstaunlich, weil Sie waren 9 bei der Friedlichen Revolution, 10 im Vereinten Deutschland. Und Sie hatten ja schon gesagt, 1990 hat DEFA nicht wirklich viele Menschen interessiert. Aber Sie haben sich ja dann offensichtlich in der ersten Hälfte der 90er Jahre schon tatsächlich mit DEFA-Filmen beschäftigt und sich selbst sozusagen so einen kleinen Kanon an DEFA-Filmen angeschaut, um was zu verstehen. Warum hat Sie das so interessiert?
Ja, es war eigentlich so, dass ich erstmal Filme interessant fand und viel ins Kino gegangen bin. Dann gab es so eine Videothek bei uns um die Ecke, die Blockbuster-Videothek. Und da habe ich dann eigentlich das ganze Arthouse-Regal hoch und runter geschaut. Also so habe ich angefangen, mir überhaupt Filme und auch Filmgeschichte anzueignen. Und irgendwann habe ich im Fernsehen durchgesäppt und bin hängen geblieben bei einem Film, konnte den gar nicht zuordnen, wusste auch nicht. Also ich hatte in der Videothek, muss man dazu sagen, einen großen Bogen um deutsche Filme gemacht. Also ich habe eigentlich amerikanisch, französisch, italienisch und auch noch polnisch und russisch geguckt, aber deutsche Filme eher nicht. Seppte also durch den Fernseher, konnte den Film nicht zuordnen und habe anschließend erfahren, dass es der Film Der Aufenthalt von Frank Beyer war. Und dachte, das ist ja interessant. Also der Film hat was mit mir gemacht. Ich fand den spannend erzählt, ich fand den ästhetisch interessant. Und danach habe ich angefangen, mir erstmal Frank-Bayer-Filme anzuschauen und habe mich informiert, was ist das eigentlich, dieses ostdeutsche Filmschaffen. Und glücklicherweise gab es eben diese gut sortierten Videotheken, in denen man sich ausreichend Filme anschauen konnte. Und auch das Fernsehen hat damals noch sehr viele Filme gezeigt. Das heißt, übers Filmeschauen einfach dieses Filmwissen angeeignet. Was hat das mit mir gemacht? Einerseits gerade die Gegenwartsfilme. Die haben mir halt dieses Land gezeigt, aus dem ich auch komme. Und die haben mir aber auch erklärt, warum wir jetzt in diesem Land leben, warum vielleicht diese Utopie nicht aufgegangen ist und was hat sich verändert. Man konnte Vergleiche anstellen. Und dieses vielleicht soziologische Element fand ich immer schon ganz spannend.
Auch um Verständnis zu haben für das Leben der Eltern und der Großeltern?
Insbesondere auch der Großeltern, ganz genau. Also das ist ja schon...
Die ja gestartet waren mit einer Utopie, mit einer ernstzunehmenden Utopie, etwas anderes zu machen als die Nazis.
Ganz genau, die aufgebrochen sind, genauso wie ja auch die Gründungsväter der DEFA, um sozusagen die Erfahrungen der Geschichte und der Politik so umzuarbeiten, um ein neues soziales Experiment zu wagen und das auch mit einer gewissen Grundüberzeugung. Und dass das dann am Ende am Dogmatismus letztlich auch von vielen Funktionären gescheitert ist, ist dann eben die andere Seite der Geschichte.
Die DEFA-Filme, die international gefragt werden, auch in den USA, wo es eine DEFA-Film-Library gibt, ich bin sehr erstaunt, was es alles gibt, also die DEFA-Filme dann englisch untertitelt, amerikanisch untertitelt. Welche Rolle spielen die bei DDR-Forschung dort und auch in anderen Ländern?
Die DEFA Film Library, die sitzt an der University of Massachusetts, ist dort an das Germanistik Department angebunden und hat eigentlich seit den 90er Jahren so ihren eigenen Filmbestand aufgebaut und unterrichtet mit DEFA-Film im Germanistikbereich. Das heißt, die unterrichten einerseits die ästhetischen Strömungen, aber auch ganz normalen Deutschunterricht mithilfe dieser DEFA-Filme. Und sie haben dort ein amerikanisches Netzwerk aufgebaut, sodass DEFA-Filme an vielen amerikanischen Universitäten unterrichtet werden. Und ich war auch schon mal bei dem Summer Film Institute, was dort regelmäßig ausgerichtet wird, wo dann die ganzen Professoren und Dozentinnen aus den USA zusammenkommen, um über DEFA-Filme zu reden. Und zwar auf einem ganz hohen wissenschaftlichen Niveau wird dort einerseits ästhetisch, aber auch inhaltlich ideologisch natürlich über diese Filme diskutiert. Und das spielt eine große Rolle und hat letztlich auch uns in der Stiftung motiviert, jetzt seit 4 Jahren zunehmend im wissenschaftlichen Bereich tätig zu werden.
Kann es sein, dass die auf einem hohen Niveau debattieren und reden über die DEFA-Produktionen, weil sie einen gewissen ideologischen Ballast nicht mit sich schleppen, den wir ja immer mit uns rumtragen werden, bis in alle Ewigkeit durch die deutsch-deutsche Teilung?
Ganz genau. Da ist eine Unvoreingenommenheit in der Sichtweise auf diese Filme. Und wenn man hier bis vor ein paar Jahren und eigentlich auch heute noch über DEFA-Filme spricht, spricht natürlich auch immer dieser nostalgisch-ostalgische Vorwurf, schwingt im Raum, ob man sich da jetzt nicht auf etwas besinnt und man müsste immer, wenn man irgendwie die Vorteile des Systems benennt, muss man immer auch gleich die Nachteile benennen und man kann auch keine rein ästhetische Betrachtung führen, ohne gleich den ideologischen Background noch zu benennen. Also es ist immer sehr viel gefragt, wenn wir über DEFA sprechen, während man dort sich einzelne Aspekte herauspickt und einfach mal nur die betrachtet.
Ich bin sehr traurig, dass ich 2024 nicht in Rostock war. Da gab es eine Tagung. Quo Vadis DEFA-Forschung. Als ob man sich da nicht ganz sicher ist, in welche Richtung es gehen sollte. Und sie waren sehr, sehr froh und sehr, sehr erstaunt, dass sich über 100 Forschende aus aller Welt gemeldet haben zu dieser Veranstaltung. Wo kamen die meisten her?
Die meisten kamen aus Ost- oder Westdeutschland. Dann gab es einen großen Anteil aus den USA. Es gab einige Forschende aus Großbritannien, aus Frankreich, aus Australien. Wir hatten damals, da waren wir sehr erstaunt, wenig Rückmeldung aus dem osteuropäischen Bereich. Das haben wir dann versucht zu stärken, indem wir für unsere aktuelle Tagung, die jetzt gerade in Erfurt stattfand, haben wir vor allem im osteuropäischen Bereich nochmal unsere Ausschreibung auch hineingetragen und hatten jetzt auch zwei Forschende aus Polen mit dabei, wissen aber auch, dass es Interessierte in Bulgarien und in Tschechien gibt. Und wir merken einfach, es gibt nach wie vor ein großes Interesse, mit DEFA wissenschaftlich zu arbeiten. Und das Tolle ist ja, dass wenn diese Wissenschaftlerinnen bei einer Tagung über DEFA-Filme reden und einen großen Austausch haben, wir versuchen eben diese Netzwerkplattform zu bieten, dann gehen die anschließend wieder nach Hause an ihre Universitäten und unterrichten dort DEFA. Und das ist natürlich eine Art und Möglichkeit, DEFA auch an jüngere Generationen zu kommunizieren.
Zeitzeugen sind eine ganz tolle Sache oder Menschen, Wissenschaftler, die eine Epoche miterlebt haben. Aber die können auch ganz schön belastend sein, wenn sie zu tief drin gesteckt haben in dem Geschehen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit einem gehörigen Abstand zur DDR so tolle Fragen stellen an die DEFA, dass sie als Vorstand sich auch nie langweilen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Sehen Sie das ähnlich?
Das sehe ich absolut so. Also man hat immer wieder so neue Erkenntnisse in solchen wissenschaftlichen Tagungen. Sei es jetzt, wenn es ums Thema Sensitivity Reading geht. Also
übersetzen Sie es mal bitte in Deutsch.
Diskriminierungskritische Sichtweisen, Perspektiven auf Filme zu werfen. Also warum sieht man eigentlich so wenig migrantische Geschichten in DEFA-Filmen? Oder warum kommen die Personen so wenig zu Wort? Wie ist tatsächlich die Gestaltung von Frauen? Das sind immer wieder Themen. Und dann gibt es aber auch Sichtweisen oder Erzählungen, wie wurde mit DEFA-Filmen in den USA umgegangen? Wie ist die Rezeptionsgeschichte? Ganz amüsante Anekdoten zum Teil, dass so ein DEFA-Kinderfilm in den USA aufgekauft wurde. Er wurde komplett neu synchronisiert, auch mit einem anderen Impetus am Ende und war richtig erfolgreich. Hat ein Millionenpublikum dort bekommen. Die DEFA hat davon aber finanziell nie was gesehen.
Gut, das ist dann vorbeigelaufen. Ich sehe gerade, wir haben noch was Schönes vorbereitet. Das wird Ihnen Freude machen, uns mir auch auf jeden Fall, denn ich schätze Manfred Krug, zumal wenn er sich auf der Sonnenseite aufhält, auf der Sonnenseite aus dem Film 1962, der ist digitalisiert.
Der liegt digitalisiert vor, genau.
Der wird wahrscheinlich auch gezeigt werden zum 80. Geburtstag.
Der wird immer mal wieder nachgefragt, ganz genau.
Manfred Krug.
Deinen Hut. Geh in die Sonne, dann wird alles gut. Und wenn dann mit der Sonne deine Laune untergeht, so freu dich auf den Abend, es wird nie zu spät. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Koche mit Liebe, würze mit Vino, hin und wieder tut ein DEFA-Lust wie gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Thank you.
Liebe würze mit Vino. Hin und wieder tut ein Defa-Lustspiel gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Dann wird alles gut.
Tja, für Stefanie Eckert, Vorstand der Defa-Stiftung, dieser Manfred Krug aus dem Jahr 1962. Wieso fällt mir bei dieser Gelegenheit ein, ich bin Pittiplatsch, der Liebe. Baller, Spur der Steine, der beste Manfred Krug aller Zeiten in dieser Zeit. 80 Jahre Defa wird gefeiert vom MDR schon seit Jahresbeginn. Seit Jahresbeginn gibt es einen Defa-Dienstag, der erste Dienstag im Monat, wird ein Defa-Film gezeigt. Dass der MDR sich um Defa-Filme kümmert, überrascht mich jetzt nicht. Auch beim RBB mutmaßlich ein gewisses Interesse. Und ist das in diesem Jahr noch erweitert, dieses Interesse bei diesen beiden Sendern?
Also beide Sender zeigen deutlich mehr Defa-Filme als sonst, definitiv. Beim RBB wird es auch noch einen ganzen Defa-Abend geben, von Knut Elstermann moderiert. Mhm. Und der MDR zeigt aber auch Filme, die sonst nicht so oft gezeigt werden, was ich sehr schön finde. Ich glaube, Dein unbekannter Bruder, der jetzt bald läuft, wurde vielleicht noch nie im Fernsehen so ausgestrahlt. Ansonsten gibt es noch Arte als dritten Sender, der immer mal wieder Defa-Filme zeigt und der auch das 80-jährige Jubiläum zum Anlass nimmt, um nochmal Defa zu zeigen. Damit hat sich's dann aber tatsächlich auch schon, was das lineare Fernsehprogramm angeht.
Also die westdeutschen ARD-Anstalten sind nicht mit von der Partie.
Die und haben sich
auch
nicht
selten,
gerührt.
Haben auch selten was bestellt in den zurückliegenden Jahren und Jahrzehnten?
Ganz genau. Also da tut sich wirklich wenig, da gibt es wenig Interesse. Das bezieht sich aber nicht nur auf Defa-Filme, sondern das hat allgemein was mit dem deutschen Filmerbe zu tun. Also man sieht ja kaum noch einen Schwarz-Weiß-Film mal aus dem deutschen Filmerbe im Fernsehen laufen. Da sind wir, glaube ich, mit Defa noch am besten vertreten. Aber auch aus anderen westdeutschen Perioden ist es eigentlich. Oder auch aus der Zeit vor 1933, Weimarer Republik, Klassiker, das findet eigentlich nicht statt im deutschen Fernsehen.
Haben Sie eine Erklärung dafür? Zu speziell oder?
Wird vielleicht als zu speziell eingeschätzt. Man kann sowas ja auch etablieren. Und ich glaube schon, dass es ein Interesse gäbe, wenn es so einen festen Sendeplatz geben würde für deutsche Filmgeschichte. Und man einfach den auch ganz altmodisch mit Einführung oder anschließend auch noch mit Gespräch oder mit Kontextualisierung in jedem Sinne senden würde.
Ja. Arte ist ja sehr, sehr mutig. Die Franzosen zeigen natürlich ihre Klassiker in Schwarz-Weiß rauf und runter. Und wir wundern uns dann, Donnerwetter, der französische Film hat so eine Weltgeltung, warum wir nicht? Wie haben Sie es denn geschafft, bei Ihren Kindern, die jetzt 15 und 18 Jahre alt sind, ein Bewusstsein für Filmgeschichte zu prägen? Durften die zum Beispiel auf dem Handy Filme gucken? Es gab mal, Frau Eckert, einen hinreißenden Werbespot. Damals auch wirklich ein Handy, kein Smartphone, sondern ein Handy mit einem noch kleineren Bildschirm, weil man musste ja auch Platz für die Tasten haben. Und ein kleines Mädchen wurde gefragt, wie groß ist King Kong? Und sie hat gezeigt, 2 Millimeter.
Ja, fand ich gut. Das ist eine Herausforderung, auf jeden Fall. Also mit Kindern Filme zu schauen, die vielleicht jetzt nicht unbedingt die Marvel-Optik haben.
Die auch nicht so schnell
sind. Die auch nicht so schnell erzählt sind. Aber ich finde es eigentlich immer sehr schön, gerade wenn wir so Gegenwartsfilme gemeinsam schauen, wo dann auch immer mal so ein Spruch kommt, ach, das war möglich in der DDR, weil natürlich die auch ein anderes Bild haben. Gerade auch aus der Schulbildung heraus, das DDR als Diktatur und Unrechtsstaat, da wurde alles verboten. So ungefähr wird es ja in der Schule gerne unterrichtet, immer ganz kurz runtergebrochen. Und wenn man dann so einen Gegenwartsfilm wie Solo Sunny sieht, denkt man sich so, huch, das gibt's also auch, das war auch möglich. Das machen wir immer mal und wir haben natürlich früher auch die Kinderfilme und die Märchenfilme geschaut. Das war ganz normal und wenn dann doch mal ich entdeckt habe, dass da irgendwo ein Film auf dem Handy geguckt wurde, dann bin ich schon sehr verärgert. Und habe das, solange ich konnte, auch verbieten können, weil ich finde, Film, das ist auch ein Kunstwerk. Und da steckt ein ganzes Filmteam dahinter, die sich wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht haben, wie so ein Bild aufgebaut wird, wie der Kameraschwenk funktioniert, wie und wann die Musik eingesetzt wird, wie die Schauspieler.
Wir haben hier nicht auf 36 mm gedreht, damit du das auf deinem Smartphone abfeuerst.
Richtig.
Die Defa-Stiftung generiert Einnahmen aus den Lizenzgebühren von den Sendeanstalten. In diesem Jahr wird das dann sehr, sehr erfreulich ausfallen. Und an einer Stelle verzichten sie aber auf alles und sagen, nehmt es, zeigt es, nämlich das Angebot an die Kinos. Wie lange Gibt es da DEFA-Klassiker kostenfrei?
Wir haben ein Angebot für alle Kinobetreiber zwischen dem 14. und dem 17. Mai diesen Jahres, dass sie die Filme, DEFA-Filme, kostenfrei zeigen können. Und zwar die Filme, die jetzt in den letzten 6 Jahren digitalisiert wurden über das Förderprogramm Filmerbe. Und wir haben das bekannt gegeben vor ein paar Wochen und es haben wirklich viele Kinos gesagt, das machen wir. Und es finden in ganz vielen kleinen verschiedenen Städten jetzt auch so kleine DEFA-Filmfestivals statt. Am meisten freut mich, dass Leipzig ganz groß sogar eingestiegen ist. In 4 Kinos in Leipzig werden DEFA-Filme gezeigt an diesen 4 Tagen. Dann gibt es natürlich aber auch einige Städte in Westdeutschland, die DEFA-Filme zeigen, in Göttingen, in Regensburg und in Berlin natürlich auch. Dort wird Solo Sunny im DEFA-Premierenkino international an dem 17. Mai um 11 Uhr als Matinee gezeigt.
Das ist doch alles ein ziemlich rundes, schönes Angebot.
Absolut.
Das kann eigentlich nur noch besser werden. Beim 100. Geburtstag der DEFA.
Da sehen wir uns wieder.
Wenn Sie, Frau Eckert, kurz vorm Ruhestand befindlich, aber immer noch im Amt sind. Stefanie Eckert, Vorstand der DEFA-Stiftung. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch bei MDR Kultur trifft. MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf. Mein Name ist Thomas Bille und in der kommenden Woche ist Raimonde Will zu Gast. Sie hat 1990 das Mütterzentrum e.V. in Leipzig gegründet. Im Februar diesen Jahres wurde es Familie im Zentrum e.V., FIZ, umbenannt. Ende März übergab Raimonde Will die Geschäftsführung an jüngere Generationsteilnehmer.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.